Man wurde wirklich mit offenen Armen empfangen. Es wurde immer versucht, alles zu ermöglichen, auch wenn man mal spezielle Wünsche hatte oder was ich so mitbekommen habe bei dem einen oder anderen, oder der wollte dann auf dem Tatami, auf den Tatami-Matten vielleicht doch noch eine extra Matratze haben. Das wurde alles ohne Probleme umgesetzt. Also da kann man wirklich offen auf die Menschen zugehen und man hat sich auch einfach immer willkommen gefühlt.
Herzlich willkommen zum Windrose Luxusreisen Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich bin verbunden mit Luxusreisen-Expertin Lara und Windrose Reisedesignerin Melanie. Hallo ihr beiden, grüßt euch.
Konnichiwa, hallo.
Moin.
Konnichiwa und moin. Melli, du bist Teil einer 16-tägigen Japan-Gruppenreise gewesen. Ich bin mega gespannt auf diese Folge. Bist du denn zuvor schon einmal in Japan gewesen oder war das jetzt zum ersten Mal?
Nein, also das war tatsächlich mein erstes Mal in Japan. Genau, also beschäftigt habe ich mich natürlich durch meine Arbeit bei Windrose seit einigen Jahren jetzt mit dem Land. Hauptsächlich mit den klassischen, berühmtesten Zielen, so wie Tokio und Kyoto, aber jetzt auch vermehrt mit dem Süden von Japan.
Okay, und dahin ging es jetzt auch? Vielleicht skizzierst du kurz mal deine Route?
Genau, dahin ging es. Im März dieses Jahr war ich da, bin nach Tokio geflogen. Hab natürlich erstmal mit ein paar Besichtigungen gestartet, klar, um erstmal diese berühmte Großstadt kennenzulernen, weil wenn man schon mal da ist, ne?
Natürlich.
Und genau, hab dann auch, bin auch nach Hakone gefahren und nach Kamakura. Das ist ganz in der Nähe von Tokio, also alles mit Tagesausflügen machbar. Und in Hakone hatte ich sogar das Glück, da hat sich der Fuji-san gezeigt. Genau. Und bin dann weiter nach Fukuoka geflogen, also schon direkt in den Süden auf die Insel Kyushu Japans. Da hat dann auch die Rundreise begonnen. Genau, wir sind dann über Beppu, da gibt es ganz viele natürliche heiße Quellen, weiter über Aso mit einer Fahrt über den auf den Vulkan, über Nagasaki, nach Arita und wieder zurück nach Fukuoka. Genau.
Boah. Ja, da haben wir jede Menge jetzt zu besprechen. Du bist nach Fukuoka geflogen.
Richtig.
Wie weit war das? Von Tokio dann aus wahrscheinlich.
Genau, von Tokio nach Fukuoka. Ganz viele Flüge, mehrmals täglich. Da fliegt man nur so 1,5 Stunden ungefähr hin.
Okay, ja, easy. Dann da auf die Insel. Und du hast von einem Vulkan gesprochen. Also ja, wir wissen, dass es Vulkane gibt in diesem Inselstaat. Aber wie war das? Was habt ihr da gemacht? Habt ihr da rumgewandert?
Richtig, genau. Also Südjapan, also Kyushu, hat einige auch noch aktive Vulkane zu bieten. Und zum Beispiel, genau, also wir sind im ganz dichten Nebel auf den Vulkan Aso gefahren. Das war ein bisschen aufregend, aber wir hatten einen ganz tollen Busfahrer, der hat uns da ganz sicher hochgebracht, haben oben ganz lecker Mittag gegessen und sind dann wieder zurück. Konnten leider dann also witterungsbedingt nicht den Krater an sich besichtigen, aber dafür wurden wir auf der Rückfahrt mit einem ganz, ganz tollen Ausblick über die gesamte Landschaft
belohnt.
Genau,
ja.
Richtig, genau. Und also, dass man da im Nebel hochfährt, ist eigentlich nicht der Normalfall, aber also genau, wir hatten halt auch schöne oder hätten Alternativen gehabt. Genau, aber die Teilnehmer der Gruppe, die waren entschlossen, auf dieses kleine Abenteuer zu gehen, das Abenteuer zu erleben und hat sich auch ausgezahlt.
Hätten wir auch gemacht, Lara, ne?
Sowieso.
Also, da
gerade immer.
Immer. Und gerade im Nebel, wenn man nicht weiß, was da oben auf einen wartet, dann
Richtig.
Auch in Japan, das ist doch vielleicht auch ein bisschen mystisch gewesen, oder? Wie war die Stimmung?
Auf jeden Fall. Also es war natürlich ein bisschen, ungewiss, aber man hat sich auf jeden Fall zu jeder Zeit sicher gefühlt und wie du sagst, man wusste nicht genau, was einen da oben erwartet und als man dann wirklich in dem Nebel auch ausgestiegen ist, das war schon ein einmaliges Erlebnis, ja.
Okay. Und anschließend vom Vulkan runter, seid ihr dann in eine Stadt gefahren oder wie ging es da weiter an diesem Tag?
Genau, richtig. Also man fährt dann immer noch ein bisschen mit dem Bus weiter. Das sind dann aber immer so 1 bis 1,5 Stunden waren wir da unterwegs. Vor allem natürlich durch die Landschaft super schön. Gerade auch der Kontrast zu den Großstädten. Eine super schöne Abwechslung. Waren zum Beispiel auch in Kumamoto gewesen. Auch Kumamoto hat super viele schöne Plätze. Da gibt es zum Beispiel eine wunderschöne Burg. die an einem kleinen Platz liegt, auf einem Hügel. Und wir waren ja im März da, also Zeit der Kirschblüte. Und ringsherum haben die Kirschbäume geblüht. Also die Kombination aus den weißen Steinen dieser Burg und den rosanen Blüten war ein Traum. Da.
Boah, das stelle ich mir voll schön vor.
Ja, ich mir auch. Ist wahrscheinlich das ein oder andere Foto gemacht worden. Könnte ich mir
das
vorstellen.
Ein oder andere, ja.
und wie ist das auch da, also wenn man da in Japan auf so einer Burg ist, in Kumamoto, hat man da so ein Ninja-Feeling oder wie ist das? Weil da so komplett andere Welt oder ist das mit unseren Burgen vergleichbar in Europa? Vermutlich nicht.
Nee, vergleichbar ist es nicht. Also ob man da irgendwie ein Gefühl eines Ninjas verspürt oder Samurai, ja, in Japan, das muss jeder für sich entscheiden. Aber
bei dir war es nicht so.
Ja, bei mir nicht, aber man hat natürlich schon trotzdem über die Geschichte gelernt, auch die Geschichte der Samurai ganz viel erfahren, hat man sich natürlich nicht alles merken können, war trotzdem super spannend und Architektur natürlich auch ganz, ganz anders als hier in Deutschland oder auch Europa, also super spannend.
Mhm. Ja, glaube ich. Und du hast angesprochen auch, dass ihr in Nagasaki gewesen seid, das stelle ich mir schon krass vor, so einen Ort zu besuchen. Wie
Richtig.
War das? Mhm. Beschreib mal.
Genau, also es war auf jeden Fall besonders, dort zu sein. Also es war ergreifend, überwältigend. Also es ist schwer zu beschreiben, wenn man nicht da gewesen ist. Aber der Ort lässt einen, finde ich persönlich, auf jeden Fall nachdenken. Also wir haben das Atombombenmuseum besucht und den Friedenspark und haben halt auch vieles über die Kriegsgeschichte natürlich und die Auswirkungen gelernt. Und ich finde es auch persönlich immer wichtig, dass man nicht ausschließlich die schönen, hübschen Sehenswürdigkeiten besichtigt, die halt ein Land oder eine Stadt zu bieten hat, sondern sich halt auch mit der Geschichte befasst, die ja nun mal nicht... Genau, nicht ohne ist. Und trotzdem muss man natürlich fairerweise erwähnen, dass Nagasaki nicht nur aus seiner traurigen Geschichte besteht, sondern auch wirklich schöne Orte einfach zu bieten hat, wie zum Beispiel den Glover Garden. Wir hatten da jetzt im März leider keine Zeit zu, aber das ist ein schöner, schön angelegter Park und man hat einen super tollen Ausblick über die gesamte Stadt bis hin zum Hafen.
Ja. Meine, generell sagt man ja über Japan, ich bin noch nicht dort gewesen, dass gerade die Natur, Parklandschaften, vielleicht dann auch schön angelegte Grünflächen, dass das schon und auch vielleicht die Sauberkeit in Japan und so respektvoll, wie man ja den Japanern ja auch nachsagt, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, Gastfreundlichkeit, ist man ja gegenüber auch der Natur, sagt man zumindest, aber wahrscheinlich spiegelt sich dann auch das in einem Besuch wieder, oder? Meine, ihr seid ja beide schon dort gewesen in Japan, genau das spürt man auch, also diese, nennen wir sie mal Naturverbundenheit?
Definitiv. Also Lara, vielleicht, ne, du wirst das bestätigen können. Also die Gärten, abgesehen davon, dass sie einfach super schön angelegt sind, dass sie einfach, finde ich, Ruhe ausstrahlen und man da auch einfach selber zur Ruhe kommt und entspannen kann. Das machen auch die Einheimischen ganz viel. Ne? Die setzen sich dann mit Familie, Freunden in diese sehr gepflegten Parkanlagen und genießen einfach die Ruhe und Natur.
Ja.
Ich
ja.
finde vor allen Dingen, dass man den Respekt der Japaner gegenüber der Natur immer sehr stark spürt und das finde ich wirklich sehr schön. Mhm. Also das, da könnten sich andere Völker mal nochmal eine Scheibe abschneiden, so wie die mit ihrer Umwelt umgehen da.
Ja, welche Städte habt ihr noch besucht?
Genau, wir waren zum Beispiel noch in Arita, das sagt einem vielleicht jetzt erstmal gar nichts, ist die Stadt des Porzellans und der Keramik. Da wird seit dem 17. Jahrhundert Porzellan hergestellt, also so ein bisschen der Ursprung dort in Japan. Und da waren wir auch in einem Museum, wo es ganz, ganz viele wunderschöne Ausstellungsstücke gab. Aber so ein Museum kann man sich vielleicht noch eher vorstellen. Was ich aber besonders beeindruckend oder schön fand, und zwar haben wir auch einen Schrein besichtigt. Jetzt denkt man sich natürlich, ja gut, ist jetzt nicht so abwegig in Japan, mal einen Schrein zu besichtigen, aber dieser Schrein, der ist mitten in der Natur, mitten in der Landschaft, überhaupt nicht überlaufen mit Touristen und besteht ausschließlich aus Keramik. Also da sind ganz viele Figuren und Statuen und auch das Tori selbst besteht aus Porzellan. Das war sehr schön, ja.
Okay. Vielleicht ein Schrein ist etwas, wo man ja auch so, wie sagt man da, Reliquien oder heilige, keine Ahnung, kostbare Gegenstände oder auch dann Personen huldigt oder so? Könnte man das so irgendwie sagen? So Andachtsstätte vielleicht? Ist das das richtige Wort?
Richtig, genau. Also huldigen vielleicht, ne, so mal so ein bisschen Auslegungssache. Und ich bin auch kein Experte, was Schreine angeht. Aber genau, das ist einfach eine Gedenkstätte. Auch zum Beten wird das genutzt. Genau, und einfach auch ein sehr respektvoller Ort.
Ja. 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 Was ja auch dazu gehört, ist einmal mit dem Shinkansen zu fahren. Habt ihr das? Hast du das auch gemacht, wenn man in Japan
genau,
ist?
Wir sind einmal mit dem Shinkansen gefahren und zwar nach Nagasaki hin.
Ah ja.
Auf der Hinfahrt, weil viele Orte erreicht man gut mit dem Bus und das auch dann nicht mit zu langen Transferzeiten, aber manchmal lohnt sich das und dann ist eine Fahrt mit dem Shinkansen natürlich auch ein Erlebnis an sich. Da fährt man dann ein paar Stunden und also die Pünktlichkeit ist wirklich Wahnsinn. Also wenn wir schon beim Thema sind, dass man sich ein Stück davon abschneiden kann, dann definitiv auch bei der Pünktlichkeit der Japaner und bei den Zügen.
Die Deutsche Bahn lässt grüßen, oder?
Ja.
Ja, richtig, genau. Ja, immer wieder Thema, aber es ist halt auch nicht nur Klischee, sondern es bestätigt sich einfach immer wieder. Also wenn man dann sieht, ich muss jetzt von Gleis zu Gleis, weil ich meinen Zug wechseln muss und da liegen dann vielleicht mehr als 100 Meter zwischen und habe dann irgendwie nur 5 Minuten. Aber das klappt alles. Also da fährt alles pünktlich, der Zug kommt pünktlich an. Das ist wirklich alles gut getaktet. Ja.
Funktioniert. Geht. Habt ihr dann auch dort was zu essen bekommen? Kulinarik ist ja auch immer total interessant in Japan und da gibt es so diese Bento-Boxen, die man ja auch dann im Shinkansen irgendwie bekommt, beziehungsweise sich mitnehmen kann. Habt ihr ähnliches gemacht?
Genau, also wir haben tatsächlich auch was gegessen dort, ja. Und das auch nicht zu knapp und das war wirklich
also ich meinte jetzt im Zug.
Ja, ja.
Also generell auf der 16-tägigen Reise, da kommen wir jetzt zu. Das ist nämlich das eigentlich Hauptthema unseres Podcasts eigentlich.
Ich habe darauf gewartet, dass du das Thema anschneidest, lieber Dominik.
Ja, aber im Shinkansen nichts gegessen, die kurze Fahrt. Oder
da tatsächlich, also weil wir oft umsteigen müssen, also es gibt tatsächlich die Möglichkeit, genau, das ist richtig, das funktioniert auch sehr gut mit diesen Boxen, die man sich da vorbereiten kann selber oder auch, die werden dann auch für einen zubereitet, die kann man dann entsprechend bestellen und auch zusammenstellen lassen, was sehr praktisch ist. Wir haben das tatsächlich eher weniger genutzt. Aber die Möglichkeit gibt es. Ich glaube, viele waren auch einfach zu sehr damit beschäftigt, die Fahrt zu genießen, muss man wirklich sagen. Weil man fährt da zwar schnell durch, aber nicht so schnell, dass man jetzt gar nichts mehr von der Landschaft mitbekommt. Das heißt, man kann auch einfach ein bisschen die Natur und die Aussicht genießen während der Fahrt.
Ja, schön. Hätte ich, glaube ich, auch gemacht. Da kann man mal das Essen vergessen, aber dann kommt man wieder dahin zurück. Ich muss die Frage stellen, wie oft hast du auf der Reise Ramen gegessen?
Sagen wir, ich habe, glaube ich, irgendwann aufgehört zu zählen. nein, aber Spaß beiseite. Also natürlich ist das eine der beliebtesten Speisen, klar. Aber Ramen gibt es halt in den verschiedensten Variationen. Also man kann eigentlich gar nicht von ein und demselben Gericht sprechen, weil Ramen wird zum Beispiel mit Hühnerbrühe, mit Fischbrühe, Misopaste, also fermentierten Sojabohnen, Schweinefleisch, Meeresfrüchten serviert. Also das ist so ein bisschen so, als wenn man hier uns nach Kartoffeln fragt, ob wir oft Kartoffeln essen. Dann sagt man ja gut, das ist ja jetzt auch nicht die Hauptspeise, sondern auch eher eine Beilage, ne? Kann man ja auch in allen möglichen Varianten essen. Und genau, in Fukuoka zum Beispiel, wo wir ja auch waren, also wo ja die Rundreise begonnen und auch geendet hat, da ist zum Beispiel Hakata-Ramen eine besondere Spezialität. Da wird die Brühe zum Beispiel mit Schweineknochen zubereitet. Das ist natürlich Geschmackssache, aber sehr lecker, fand ich persönlich.
Okay. Na gut. Und hat dich irgendwas auch noch überrascht, kulinarisch? Oder hast du irgendwie gesagt, oh, das schmeckt mir aber sehr lecker, Lieblingsgericht ausgemacht?
Ja, also von den Gerichten, also wenn ich jetzt überlege, was mich überrascht, es war eigentlich alles lecker. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist kein Gericht, aber das ist ein alkoholisches Getränk und zwar haben wir Shoshu probiert. Das ist ein lokaler, sehr beliebter Branntwein und der wird unter anderem aus Süßkartoffeln hergestellt und kannte ich vorher gar nicht, also nie mit in Berührung gekommen und der wurde uns auch warm serviert und der war erstaunlich mild und süß. Also jetzt im Vergleich Also der ist auch relativ hochprozentig, aber im Vergleich zu Sake zum Beispiel, was man vielleicht noch mal eher gehört hat, hat er wirklich gut geschmeckt. Ja.
Klingt gefährlich. Warm, süß und dann auch noch hochprozentig.
Ganz gefährlich. Also das wurde immer in Maßen genossen.
Okay. Ja, sehr gut. Ja, toll. Das klingt nach einer wunderbaren Reise und ihr habt ja noch andere Sachen erlebt. Du hast am Anfang, als du die Route beschrieben hast, auch von heißen Quellen gesprochen. Wo war das noch gleich?
Richtig, genau. Genau, also in Beppu heißt Beppu. Der Ort. Genau, Beppu ist bekannt für seine 7 Höllen. Da wird oft vermutet, dass es ein Rechtschreibfehler ist und man eigentlich Höhlen meint, aber tatsächlich sind es die 7 Höllen, weil sie einfach, dampfen und heiß sind und so ein bisschen die Atmosphäre auch entsprechend ist, aber ganz faszinierend zu beobachten. Die eignen sich aber tatsächlich nicht zum Baden, was man vielleicht jetzt von den berühmten Onsen kennt.
Ja.
Entschuldigung. Nee, genau. Also nicht zu verwechseln die heißen Quellen mit den Onsen, wo man dann auch drin baden kann, weil die 90 Grad heißen natürlichen Quellen, da sollte man sich vielleicht eher nicht reinlegen. Da dampfen dann vielleicht auch ein paar Stoffe raus, die man dann auch nicht zwingend einatmen kann oder sollte. Ja. Also da sollte man definitiv unterscheiden, aber ganz, ganz beeindruckend auch zu sehen, weil die leuchten, also die sind wirklich auch knallblau zum Beispiel oder knallrot gefärbt. Das hat aber nichts mit irgendeiner künstlichen Einfärbung zu tun, um Touristen anzulocken, sondern das ist wirklich auf natürliche Weise entstanden.
Aha. Und dieses japanische Spa, dieses Onsen, hast du das mal ausprobiert? Vor Ort?
Genau, also ich persönlich nicht. Viele meiner Gruppen Mitreisenden, die haben das probiert. Auch wir hatten verschiedene Hotels. Da gab es dann zum Beispiel öffentliche Onsen. Das ist dann auch immer nach Frauen und Männer getrennt. Mhm. Und es gibt auch private Onsen in den Hotels, ne, wo man dann wirklich auch am Zimmer selbst, also die ganz berühmten klassischen Freiluft-Onsen, da hat man dann wirklich Ruhe und kann dann fast mitten in der Natur mit Ausblick dann ganz privat da ein Bad nehmen.
Naja. Lara, hast du dir schon einen privaten Onsen zu Hause eingerichtet? Oder bist du nicht so ein Spa-Fan?
Nee. Ich bin ein Onsen-Typ, bin ja aber immer ein bisschen auf die Hotel-Onsen beschränkt. In die öffentlichen Onsen kann ich leider nicht rein, da Tätowierungen in Japan ja nach wie vor nicht so gern gesehen sind.
Ja.
Und ich meine, dann nicht verstecken könnte in Badekleidung. Aber die Hotel-Onsen sind auch sehr, sehr schön. Von daher habe ich nicht das Gefühl, dass ich ganz schlimm was verpasst habe.
Ja. Woran erkennt man eine Luxusreisenexpertin, indem sie direkt auch noch einen Hinweis mitgibt? Also für alle diejenigen, die da tätowiert sind, müsste man, vielleicht ist das ein bisschen gelockert, aber wahrscheinlich eher nicht, ne? Du hast recht. Also muss man ein bisschen aufpassen. Oder es eher nicht machen.
Ja, ich glaube, da ist man tatsächlich noch unentspannt in Japan.
Genau, das ist tatsächlich noch eher üblich, ne? Also das lockert sich natürlich auch vieles, auch in Japan. Aber das hatte ich mir tatsächlich auch, sag ich mal, da wurden wir auch vor Ort drauf hingewiesen. Das hat jetzt nicht allzu viele Teilnehmer dieser Gruppe, mit der ich gereist bin, betroffen. aber auch zu dem Thema, Lara, weil du auch meintest, irgendwie verstecken oder bekleiden oder Badekleidung. Tatsächlich da auch Art Hinweis, dass man das halt wissen muss vorher, dass man da grundsätzlich nackt baden geht. Ne? Also da ist nichts mit Verstecken oder das Tattoo irgendwie unterm Badeanzug, sondern Badesachen sind da aus hygienischen Gründen auch gar nicht gestattet.
Ja, gut zu wissen. Also genau das sind die Regeln. Die Etikette muss gewahrt werden und dann sollte man sich auch daran halten. Ja? Gab es noch etwas, von dem du berichten magst oder vielleicht ein kleines Fazit auch? Wie hat ihr das? Oder für so eine Menschen haben wir haben am Anfang immer oder mal zwischendurch immer mal gesagt, so auch die sehr respektvoll auch natürlich Menschen gegenüber, wie Touristen gegenüber. Wie ist das? Was hast du da erlebt? War das cool, mit den Personen einer Mission umzugehen? Ja.
Total, genau. Also mich hat auf der Reise da im März neben der wunderschönen Natur und den vielen kulinarischen Eindrücken natürlich einfach die Freundlichkeit, Höflichkeit und auch die Gastfreundschaft der Menschen in Japan einfach beeindruckt. Also egal wo Man wurde wirklich mit offenen Armen empfangen. Es wurde immer versucht, alles zu ermöglichen, auch wenn man mal spezielle Wünsche hatte oder was ich so mitbekommen habe bei dem einen oder anderen, oder der wollte dann auf dem Tatami, auf den Tatami-Matten vielleicht doch noch eine extra Matratze haben. Das wurde alles ohne Probleme umgesetzt. Also da kann man wirklich offen auf die Menschen zugehen und man hat sich auch einfach immer willkommen gefühlt.
Damit man ein bisschen weicher schläft.
Richtig, genau. Das ist nicht für jeden was, weil man liegt ja tatsächlich doch
ja,
relativ nah am Boden. Ich fand es total unproblematisch. Ich fand das total schön, weil der Raum an sich, das Hotel, das war sehr traditionell eingerichtet. Das war wirklich eine sehr schöne, einmalige Erfahrung. Und man liegt da auch nicht, wie manche sich das eventuell vorstellen, auf dem harten Boden, auf den Tatami-Matten, sondern man hat da trotzdem noch eine Matratze auf dem Boden. Das ist genau.
Ja. Okay. Und man sagt ja irgendwie auch, dass es für den Rücken ganz zuträglich sein soll,
ja,
wenn der Boden oder die Matratze, das, was da drunter liegt, härter ist.
Genau.
Vielleicht.
Richtig.
Muss man sich ein, zwei Tage dran gewöhnen und dann geht's.
Genau.
Super. Ja, großartig. Wir freuen uns auf ganz viele Impressionen, auch auf dem Windrose Instagram-Kanal dazu. Und Melli, sagen vielen Dank, dass du von deiner Japan-Gruppenreise berichtet hast. Alle weiteren Infos oder wenn es Fragen gibt, gerne auch natürlich dann an dich und an die Kolleginnen und Kollegen von der Windrose. podcast@windrose.de ist da die Adresse. Und wir freuen uns aufs nächste Mal mit dir. Ja, mach's gut. Alles Liebe. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Tschüss, ihr zwei.